blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Ja, und heute nimmt uns jemand mit auf eine Reise in unserem Talk hier zwischen 19 und 20 Uhr. Und zwar nicht auf eine gewöhnliche Reise, die wir vielleicht alle schon mal irgendwie gemacht haben. Wir surfen entlang der kompletten Westküste Afrikas zusammen mit meinem Gast, dem Surfer Carlo Drechsel. Herzlich willkommen hier auf der blauen Couch.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
60.000 Kilometer, 25 Länder, 1,5 Jahre unterwegs. Und wie viele Surfbretter haben Sie dabei gehabt?
5, glaube ich, waren es, ja.
Und die haben alle überlebt?
Natürlich nicht, nein. Also die sahen danach ziemlich wild aus.
Also das ist schon mal etwas, was Sie abgehakt haben auf dieser Reise. Aber Sie selber haben natürlich vieles mitgebracht. Das ist ja das Schöne von solchen Reisen. Und ja. Was ist in einem Satz gesagt das Wichtigste, was Sie mitgebracht haben?
In einem Satz würde ich sagen, das beste Surfjahr meines Lebens.
Das klingt gut, aber da war natürlich auch vieles, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und über all das wollen wir sprechen.
Allgemein vieles. Also deswegen ist es so schwierig, das in einen Satz irgendwie reinzuquetschen. Ja.
Ich komme gleich zu Beginn mit so einer schwierigen Aufgabe.
Das ist
ein Ding. Ne?
Was ist dein Lieblingskind von deinen dreien? Das ist so einfach.
Ja, wenn man die gesamte Westküste Afrikas entlang reist mit seinen Surfboards, 5 hat er dabei gehabt, von Marokko bis ans Kap der Guten Hoffnung. Und dann sagt, die Reise war eigentlich eher minimalistisch vorbereitet, dann muss man sehr gespannt sein auf den Mann, der diese Reise gemacht hat und heute hier bei mir als Gast sitzt, der Carlo Drechsel. Also Sie haben sich im Vorfeld gar nicht so viel damit beschäftigt?
Jein, also ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt, auch gerade was da vor Ort passiert. Ne? Und dann, man hat mitbekommen, damals war Ebola zum Beispiel im Gange, dann war in Burkina Faso eine Revolution und aus Mali hörte man, da ist Krieg. Das habe ich schon mitbekommen, aber ich habe mich jetzt so an Reisevorbereitungen, die man, ne, das Auto vorbereiten, irgendwie das perfekte Surfboard noch bestellen und ne, also diese ganze Recherchearbeit und Vorbereitung meines Materials habe ich überhaupt nicht gemacht. Also ich bin dann echt so ins Blaue losgefahren mit einer Matratze und meinem Surfboard so im Endeffekt, ja.
Das ist ein Ding. Aber die Route war Ihnen schon klar?
Jein, also es ging am Meer entlang, ne? Vom Prinzip her am Meer entlang, aber dann weiß man auch nicht, funktioniert das überhaupt gerade, weil es ja, wie gesagt, überhaupt nicht, die Voraussetzungen waren extrem kompliziert in diesem Jahr, ne? Wie gesagt, Ebola, Krieg, Revolution, also es war noch so auf Twitter, war dann noch dieses Hashtag Black Spring, kam dann auf einmal noch irgendwie zum Vorschein. Aus Spanien heraus dachte ich, wo ich dann gerade war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Es war eines der turbulentesten Jahre Westafrikas in den letzten 10 Jahren vielleicht. So, ne? Also da ging es wild her.
Sozusagen. Und ausgerechnet in diesem Jahr sind Sie dann darunter. Und die Motivation war die perfekte Welle oder was?
Ja, so ganz plakativ, so könnte man es verkaufen. Ja, also es gab viele verschiedene Gründe und natürlich der Hauptgrund, die Motivation, der Antrieb in meinem Leben ist das Surfen. So. Also das hat mich schon Jahre davor um die Welt getrieben und natürlich der Reiz, diese Küste mir anzuschauen und da surfen zu gehen, zu gucken, wer surft da, wo sind die Wellen. Und als Nicht-Surfer ist einem das vielleicht nicht so klar, aber Wellen, gerade gute, wirklich gute Wellen sind heiß begehrt. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Spanien oder Hawaii surfen geht, sind die vor allen Dingen voll. Voll mit anderen Surfern und teilweise so voll und da ist so eine schlechte Stimmung schon, dass es eigentlich keinen Spaß mehr macht. In Westafrika haben wir ganz viele Strände und Wellen, die leer sind. Da ist keiner. Das heißt, man hat eine perfekte Welle, die beste Welle eines Landes zum Beispiel, nur für sich alleine. Sowas hatten die Surfer zum Beispiel in Europa zum letzten Mal in den 60ern vielleicht. Ne? Also die Surfer in den 60er Jahren, die kamen dann mal zu einer der wirklich guten europäischen Wellen und dann sagen die, na, hier ist doch gar keiner, ich habe es ja für mich ganz alleine.
Und war es dann letztlich auch so?
Ja, oft. Oft? Also oft ganz alleine und halt auch wirklich gute Wellen. Und dann, was ich so ein bisschen erahnt habe, worüber ich mir auch nicht ganz im Klaren war, dass es wirklich in jedem einzelnen Land eine Surf-Community quasi gibt, eine
das
junge.
Das wollte ich gerade fragen, ja, tatsächlich?
Es ist gerade so die Blütezeit, das Grassroots-Movement würde man dazu jetzt sagen und es fängt gerade an. Und in jedem Land gibt es eine Community. Das können teilweise wirklich nur 5 Surfer sein und dann in anderen 20, 30, dann gibt es so zum Beispiel Senegal. Ich meine, Südafrika zum Beispiel eine riesengroße Community, Marokko auch schon, das sind auch schon so die Länder, die dafür bekannt sind. Aber jetzt zum Beispiel Kongo, Nigeria, Ghana, ne, Liberia und solche Länder. Da fängt das an und da hat man so kleine Communities. Und das ist auch wiederum schön, weil man eben nicht alleine surft, aber in so einer kleinen Community aufgenommen wird, die einen wirklich hervorragend behandelt und man teilt wirklich Wellen auch mit einem Lächeln auf den Lippen, auch mit Fremden so, was in Spanien oder anderen jetzt nicht mehr selbstverständlich ist.
Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Sie alleine gereist sind, weil Sie sich gedacht haben, ich finde sowieso immer meinen Anschluss?
Nein, ich habe tatsächlich lange jemanden gesucht, der mit mir da runterfährt. Und zwar einmal dachte ich tatsächlich, dass es aus sicherheitstechnischen Gründen nicht schlecht wäre. Man muss sich vorstellen, man ist mit dem Auto unterwegs und zum Beispiel hat man halt die ganzen Surfbretter auf dem Dach. Und in München jetzt die Surfbretter eine Woche lang auf dem Dach liegen zu lassen, wenn man dann jeden Tag surfen geht, ist vielleicht nicht so schlau. Mhm. Ja, zum Beispiel dachte ich, also aus Sicherheitsgründen, finanzielle Gründe und dann so ganz banal sage ich auch immer so, ja, irgendeiner muss ja die Fotos machen.
Natürlich, da muss man auch dran denken.
Ist beim Surfen wichtig und den fand ich aber nicht. Also meine Recherchearbeit fand eigentlich darin statt, dass ich alle Leute mal ausquetschte, so warst du mal da unten und wenn ich irgendwie in der Mensa, habe ich meinen aus Ghana kennengelernt, ich so, hier, wie sieht es denn in Ghana aus, wie ist denn das so? Und dann hört man von dem und dem und ich habe immer alle Leute ausgequetscht, die da schon mal waren, Entwicklungshelfer, Leute, die herkamen zum Studieren nach Deutschland zum Beispiel, und ich mal alles am Ausquetschen. Und ich war tatsächlich immer so auf der Suche, habe mal alle meine Jungs angehauen, hey, hast du nicht Bock, willst du nicht mal da runterfahren?
Und keiner wollte.
Keiner wollte, am Ende des Tages wollte wirklich keiner, einer, der sich interessiert, ist dann abgesprungen. Und am Ende wollte keiner mehr. Ich weiß auch nicht, liegt es an Lachs an Afrika, an der Route oder so? Oder lag es an mir? Ja, vielleicht.
Wissen wir nicht. Ich sag mal eher an Afrika. Sie selber hatten ja auch so ein bisschen ein diffuses Gefühl, Afrika dorthin zu fahren. Da gab es auch so ein bisschen Angst davor, oder?
Ja, also große sogar. Ich finde es immer schwierig für viele dann zu sprechen. Aber ich glaube doch, dass man in dem Fall doch für die Allgemeinheit sprechen kann, dass für all jene, die auch noch nie da waren, wir da schon eine sehr eigenartige Beziehung zu diesem Kontinent haben und ein eigenartiges Gefühl. Also es ist für mich schon, dass ich auch auf der Fähre, als ich rüberfahre, dachte ich wirklich so, was passiert da jetzt, ja? Und Freunde hatten mir gesagt, ich weiß nicht, mit dem Auto, vielleicht müsstest du die Fenster noch vergittern. Mhm. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Bild mag es mir auf und es manifestiert sich, ja, zum Beispiel in Angst. Dieses Gefühl, letztendlich wurde ich nicht los.
Ja, verstehe. Ja. Sie haben eben Ihren Wagen schon angesprochen, den Geländewagen. Der war ja auch eher klapprig und nicht so richtig funktionstüchtig, aber der hat nicht schlapp gemacht, 60.000 Kilometer.
Er hat mich zumindest nie so richtig im Stich gelassen.
Okay, und aber schon oft drunter gelegen.
Oft, ja. Es war alles mal irgendwie kaputt, aber hat mich nie in so einer richtig dummen Situation, ne, alleine gelassen sozusagen.
Aber Sie haben auch tatsächlich was Schlimmes erlebt. Es ist zum Beispiel ein Mitreisender von Ihnen auch erschossen worden. Also es ist jetzt nicht ganz so glatt gelaufen, oder?
Allgemein gibt es halt gerade in Westafrika sehr wenige Menschen, die da reisen. In Ostafrika ist es üblicher, gerade so Sansibar, Südafrika, dann Kenia ist auch eigentlich inzwischen relativ beliebt. Aber gerade so Westafrika ist es wirklich rar. Und die ersten Menschen, die ich kennenlernte, die auch unterwegs waren, war ein französisches Pärchen. Die lernte ich in Ghana kennen, morgens beim Frühstück und wir unterhielten uns noch ganz nett. Und dann schlug dieser Herr vor, dass wir doch vielleicht durch Nigeria zusammenfahren sollten. Ne? Das waren jetzt die ersten Menschen, die ich kennenlernte und die auch auf dem Weg in den Süden waren, so wie ich halt. Ne? Und dann war ich irgendwann in Benin und, na, lange Rede, kurzer Sinn, ich saß dann mit meinem Freund auf der Couch, ein Franzose, und meinte, hier übrigens, gestern wurde ein Franzose in Nigeria erschossen. Das schlug ich danach, es war ein riesengroßer Skandal, ne? Wenn ein Weißer da unten stirbt, dann ist das wieder ein Riesending und das kommt dann in den französischen Medien, in der Tagesschau so ungefähr fast schon kam das. Und ja, ich stellte fest dann beim Recherchieren, dass es er war. Mhm. Ja. Und meine letzte Nachricht an ihn war noch unbeantwortet. Ne? Ich schrieb ihm so ungefähr, ich bin jetzt gerade in Benin, wie sieht's aus, wenn wir uns auf ein Bier treffen und überlegen, ne, ob wir nicht da quasi weiterfahren wollen zusammen, ja, sozusagen.
Eine Reise entlang der Westküste Afrikas auf der Suche nach der perfekten Welle. Das hat der Surfer Carlo Drechsel gemacht, der heute hier mein Gast ist. Mit einem klapprigen Geländewagen ist er da schlappe 60.000 Kilometer mal gefahren und der Wagen hat auch durchgehalten. Was war denn Ihr Lieblingsort auf dem Kontinent?
Das ist wieder so eine schwierige Superlativfrage. Ja. Ich war total überrascht von Mali, muss ich sagen. Ich war da im Pédogon gewesen, im Dogonland heißt das, ein Bundesstaat im Osten. Es war einer, zumindest der Ort, der mich am meisten überrascht hat. Also meine Erwartungen um Längen übertroffen hat.
Inwiefern? Was ist da so?
Also einmal war es für mich total überraschend. Ich bin dann im Endeffekt diese Ebola-Zone umfahren sozusagen durchs Inland, also was überhaupt nicht geplant war. Ne? Und auf einmal stand ich mit meinen Surfboards 2.000, 3.000 Kilometer vom Meer entfernt.
Ja, Wahnsinn.
Irgendwo in der Sahel. Also das war schon mal überraschend. Ja. Und dann ist es wirklich ein wunderschönes Land und mit sehr viel Kultur. In einer großen Geschichte, großartige Architektur. Man unterstellt den Menschen auch, sie seien die gastfreundschaftlichsten Menschen Afrikas. Ja, eine Gesellschaft, die sich sehr zuvorkommt gegenüber Reisenden verhält. Ne? Auch ein muslimisches Land, das Reisenden einen hohen Stellenwert, auch im Koran.
Das finde ich immer sehr schön, wenn das so Reisende erzählen, mit welcher Gastfreundschaft man ihnen da begegnet ist. Ne? Sie sprechen ja auch vier Sprachen, aber Mit denen sind Sie sicher nicht hundertprozentig da durchgekommen, oder? Wie kann man sich da verständigen?
Also ich habe ein bisschen in der Schule Französisch gelernt, aber ich konnte definitiv kein Französisch nach der Schule sozusagen sprechen. Dadurch, dass man in Westafrika fast überall Französisch spricht, war ich gezwungen, wirklich über Monate von morgens bis abends Französisch zu lernen. Mit dem Buch lerne ich sehr langsam Sprachen, aber im Sprachgebrauch lerne ich sie sehr schnell. Mhm. Also habe ich eine Gabe tatsächlich für, dass ich sie sehr schnell aufnehme, wenn ich sie verwende. Und so lernte ich Französisch relativ schnell einigermaßen. Damit kommt man eigentlich auch sehr gut durch die Länder durch. Also in jedem Dorf gibt es mindestens einen Herren oder eine Frau, die gut fließend Französisch spricht. Aber in der Regel alle.
Also bei mir können Sie Deutsch sprechen, auch ja, den Lebenslauf.
Das kann ich immer noch besser.
Wir könnten eine kleine Übung machen, Französisch bitte. Nein, Quatsch.
Nein, lieber nicht.
Also
lieber nicht.
Wenn Sie den bitte mal vorlesen, den Lebenslauf.
Ich heiße Carlo Drechsel und ich bin Abenteurer und Entdecker. Für den perfekten Strand und die perfekte Welle ist mir kein Weg zu weit. Durch meine Reise entlang der Westküste Afrikas habe ich viel mehr über mich und das Leben gelernt. Meine Jugendzeit war schwierig, aber das Surfen hat mich gerettet. Ich bin ein humorvoller Dickkopf, der große Träume hat und sich keine Sorgen um die Zukunft macht. Jetzt freue ich mich auf mein nächstes Abenteuer, mein Leben als Vater. Mein Motto: Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Entweder man macht's oder man macht es nicht.
Ist das so, dass Sie das unterschreiben können?
Zum großen Teil ja, wobei ich würde mich jetzt nicht selber als Abenteurer und Entdecker bezeichnen. Wenn das andere machen, dann, wenn sie das denken, dass das so ist, dann können sie das machen. Aber ich würde es jetzt nicht selber von mir so behaupten.
Und ansonsten, also was mich da schwer interessiert, Herr Drechsel, das ist die Jugendzeit. Da haben Sie gelesen und auch jetzt bestätigt eigentlich, meine Jugendzeit war schwierig.
Ja.
Wieso eigentlich?
Es gab familiäre Probleme, vor allen Dingen wegen mir. Also ich war ein schwieriger Sohn auch für meine Eltern gewesen. Ich war schlecht in der Schule. Relativ regen Drogenkonsum gab es natürlich auch, muss man sagen. Ja, das gab's.
Das gab's. Und da war der Vater, der ist Professor,
inzwischen, ja.
Der hat sich wahrscheinlich gedacht, da müssen wir mal eingreifen. Ne? Der war nicht so richtig happy da mit Ihnen.
Man muss sozusagen, es fing auch so ein bisschen so an, dass meine Eltern waren sehr jung, als ich geboren wurde. Und ich war extrem schlecht in der Schule. Ich konnte nicht gut schreiben und lesen und hatte in jedem Diktat, egal in welcher Sprache, immer eine 6. Immer. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Und das ist ja schon so, meine Schule hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ja. Und dadurch, dass ich ja nie einen Anschluss gefunden habe, habe ich ihn woanders gesucht. Und das war dann eher mit Freunden draußen beim Skaten. Ja. Ich habe die Schule gemieden, wo ich konnte, hatte keine Lust darauf. Und mit diesem Lifestyle könnte man sagen, da kann natürlich auch dann die ein oder anderen Probleme, ja.
Und das sagt der Mann, der jetzt ein Buch geschrieben hat. Also so kann es kommen, ne?
Ja,
das ist doch toll, wenn das so eine Wendung auch nimmt. Mit 12 haben Sie angefangen zu surfen.
Ja.
Ihre Mama hat Ihnen und Ihrem Bruder, glaube ich, zusammen ein Surfboard geschenkt.
Genau, wir sind viel ins Meer gefahren. Fing es, ich glaube, es erst mal 89 mit dem Bus, mit anderen Bekannten auch irgendwie. Ne? Es war dann mal so zu campen gegangen. So, sagen wir mal, günstige Familienurlaub, die man sich noch gönnen konnte, quasi ein paar Wochen dann, ne, ans Meer. Und ich war sehr fasziniert von den Surfern da. Also ich weiß es noch, dass vom ersten, seitdem ich denken kann, und ich, Surfen hat mich total fasziniert. Und dann auch Kind mit so Bodyboards in den Wellen gespielt. Das hat mich so extrem fasziniert, dass ich auch wirklich meine Mutter gedrängt habe, das zu kaufen. Das war nicht so von meiner Mutter, so, hier, probier das mal aus. Und dann so, ich will das haben, ich will das haben. Dann sind wir mal in so einem Surfshop, dann war immer so teuer irgendwie. Und dann haben wir nicht. Und dann hat meine Mutter irgendwann dann doch mal so ein Brett Gebrauch gefunden. Für so 100 Mark war das oder so. Und von dahin war es eigentlich dann gelaufen.
Also das gehört zu Ihrem Leben dazu. Jetzt haben wir gerade im Lebenslauf auch gehört, dass Sie Papa werden.
Ja.
Das würde ja irgendwo auch bedeuten, man wird dann doch ein bisschen sesshaft und wird ein bisschen ruhiger. Oder ist das falsch?
Weiß ich noch nicht. Ne?
Wissen wir noch nicht. Ne?
Man sagt immer, es ist ja noch nicht da, es kommt jetzt in wenigen Wochen.
Ah, in wenigen Wochen?
Es dauert noch ein paar Wochen, ja. Mhm. Nicht mehr lange. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Es ist ja mein erstes Kind und viele sagen, alles wird anders und so weiter. Also man muss es dann auch sehen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, immer so eine Dynamik dann in der Beziehung mit dem Kind auch vielleicht, weiß ich nicht. Also das kann ich noch nicht so einschätzen, was sich jetzt verändern wird. Das Schöne ist ja, dass ich echt viel gelebt habe in den letzten Jahren. Und
Sie haben schon vieles abgehakt, das kann man schon sagen.
Ja, abhaken hört sich wieder so ja. Ich habe es erlebt sozusagen und ich habe es getan. Ja. Also würde ich jetzt Vater werden und ich wäre die letzten Jahre, hätte ich noch den Master hinterher gemacht oder dies oder das. Und dann hätte ich gedacht, jetzt eigentlich wäre ich so gern einmal nochmal diese... Ich wollte gerne einmal um die Welt segeln und einmal diese Westküste lang fahren, weil ich eben das Reisen liebe und das Surfen liebe. Es ist wirklich ein riesengroßer Bestandteil von meinem Leben, das ist eine Leidenschaft. Und jetzt bin ich aber auch total entspannt eigentlich. Ja, also ich habe jetzt
ist
nicht dieses...
Cool.
Ja, genau. Cool, dass es passiert.
Fall, ja, cool, dass es passiert ist. Und auf jeden Fall haben Sie ein Buch geschrieben, Inside Africa.
Richtig,
und
ja.
Darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen
sehr
mit
gerne,
dem Carlo
sehr
Drechsel
gerne.
Hier auf der blauen Couch. Ein Mann, der die Westküste Afrikas entlang surft, 1,5 Jahre war das, so in etwa allein im klapprigen Geländewagen. Wenn ich jetzt, Carlo, Ihre Mutter wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, lieber Carlo, das lässt du mal schön bleiben. Was hat Ihre Mutter gesagt?
So hatte sie es jetzt nicht gesagt. Allgemein muss man sagen, es war nicht alle so begeistert davon. Es war jetzt auch nicht so, hey, das ist voll die super Idee, mach das. Das auch nicht. Ne? Also, aber das ist auch abgesehen von meiner Mutter, da waren die eigentlich echt noch ziemlich entspannt und haben mich dann auch während der Reise weitestgehend so unterstützt auch und haben mir geholfen und haben mitgefiebert. Und
hatten Sie immer Kontakt dann auch während der Reise?
Ja, immer wieder mal. Also ich hatte kein Smartphone auch dabei. Also dieses jeden Tag irgendwie auf WhatsApp guten Morgen und ein Smiley verschicken und so war nicht der Fall. Aber klar, wenn alle paar Tage geht man ins Internet irgendwo und klappt ins Internetcafé und dann schreibt man kurz und sagt, hier alles in Ordnung und so weiter.
Also ohne Smartphone ist ja für viele von uns auch schon ein besonderes Abenteuer. Ja. Das haben Sie gut.
2 Tage ohne Smartphone ist schon,
ist schon schlimm, ne?
Ja,
aber Sie haben jetzt eins dabei.
Ich habe jetzt eins dabei,
Hier ist ja auch alles ganz anders. Carlo Drechsel ist heute mein Gast. Abenteurer, sag ich jetzt. Ich darf das wohl auch sagen. Carlo, Surfer, der eine bemerkenswerte Reise entlang der Westküste Afrikas gemacht hat. Inside Africa heißt sein Buch. Das ist so ein bisschen wie so ein Tagebuch, kann man sagen. Sie haben auch Fotos da drin. Hatten Sie ein Fotoapparat dabei?
Ja. Also ich fotografiere gerne und gebe mir dadurch also Mühe. Und hatte eine gute Spiegelreflexkamera eigentlich dabei. Also so Fotografie ist eines meiner Allzeit-Hobbys auch.
Okay, Also das war schon dabei, weil Sie ja eben gesagt haben, Smartphone, das ist zu Hause.
Nein, und ich muss sagen, also diese Leidenschaft zum Fotografieren ist wieder so richtig aufgeblüht. Ich muss sagen, ich habe früher viel fotografiert und sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, auch gerade durch diese Smartphones, das hat mich so wirklich gehemmt auch in den letzten Jahren. Ich habe alles abfotografiert. Jedes Objekt ist schon so fast vergewaltigt von Fotografen. Alle machen Snapshots, dies, das. Dass ich gar keine Kamera mehr zücken will manchmal. Also wenn ich Berlin läuft, es gibt viele schöne Bilder, aber ich möchte es gar nicht mehr fotografieren, weil alles irgendwie schon 1000-fach gemacht wurde. Und dann aber auf dieser Reise wieder hatte ich wieder richtig Lust zu fotografieren und mich sehr viel beschäftigt. Und teilweise ich für ein Foto morgens früh aufgestanden wieder, habe das Licht gesucht, drauf gewartet und habe mir wirklich Mühe gegeben, viele schöne Fotos zu machen.
Ja. Sie sind ja durch sehr gefährliche Länder auch durchgefahren. Haben Sie mal so richtig Angst auch gehabt?
Also mir ist im ganzen Jahr nicht einmal was geklaut worden, muss man sich vorstellen. 1,5 Jahre ohne Diebstahl, ohne Einbruch, ohne Schlägerei, auch ohne, dass ich irgendwie dumm angemacht wurde. Das ist eine Statistik, die muss man erstmal halten in München oder Frankfurt oder sowas. Mir ist überhaupt nichts passiert, auch die Menschen waren sehr nett zu mir. Es gab einmal eine Situation in Nigeria, da bin ich durch Onitsha gefahren, da war kurz zuvor, fand da ein Unfall statt mit sehr, sehr vielen Toten, direkt auf der Hauptstraße. Und als ich in diese Hauptstraße reinfuhr, ich kam dann mit 100 um die Ecke auf der Autobahn, war eine riesen Menschenmenge. Da war Massenpanik. Tausende Menschen rannten durch die Gegend. Das war kurz nach dem Unfall. Die Leichen lagen noch auf der Straße. Keine Polizei, kein Militär. Und das ist halt immer dann, wenn in Krisengebieten der Mob tobt, sozusagen, sagt man, dann sollte man sich eigentlich wirklich fernhalten. Konnte ich aber nicht, weil ich mit 100 km/h drauf zusteuerte. Und dann bahnte ich mir meinen Weg durch dieses Chaos. Ja, mit Autofracks und Blut auf der Straße und alle rannten wild durcheinander und Bergen der Menschen. Und dann bin ich, das war zum Glück nur wegen dem Unfall, das war kein Riot oder keine Demonstration oder irgendwas und ich kam dann durch und da hatte ich meinen Puls bis zum Anschlag.
Sie sind ja sehr ehrlich in Ihrem Buch. Sie haben auch mal die Situation gehabt, dass Sie Angst hatten, sich infiziert zu haben, HIV.
Ja.
Aber also, das weiß man eigentlich vorher, ne?
Ich sage es auch ganz ehrlich in dem Sinne, dass ich in dem Fall, dass ich aufgepasst habe eigentlich. Ja, also mir ist tatsächlich ein Kondom gerissen einmal auf dieser Reise. Ja, am Ende lebt man halt da unten auch. Das war dann für mich natürlich auch erstmal ein Riesenschock. So, ne? Und gerade auch, weil bei uns ist dann noch so ganz, also stigmatisiert immer noch extrem. Also man schämt sich ungemein. Ne? Also wenn dann sowas passiert, da unten ist es aber gar nicht, dadurch, dass es so häufig da unten vorkommt und es ist überhaupt nicht mehr so stigmatisiert da unten, das passiert halt, das ist so entstanden. Und dann gibt es eine Kur, die kann man machen. Darüber wissen die wenigsten auch hier. Also wenn man innerhalb von 48 Stunden so ein Medikament einnimmt, einen Monat lang, was heftige Nebenwirkungen hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert hat, um einiges gelindert, um irgendwie 80-90%. Und das nahm ich dann ein und das war nochmal ziemlich hart. Und lernt aber dann ganz viele Menschen kennen. Und wenn er jahrelang lebt, ne, man lebt halt ganz normal, man geht aus, man feiert, man hat auch Sex dann irgendwann und ein ganz normales Leben im Endeffekt, dann kann sowas passieren. Und viele meiner Freunde unten hatten ähnliche Erfahrungen wie ich, mussten auch diese Medikamente schon nehmen. Und dann hatte ich teilweise schon so kleine Selbsthilfegruppen, so, was hier überhaupt nicht vorkommt, weil wir das nicht kennen. Noch so extrem stigmatisiert ist auch.
Ja.
Und gerade deswegen, jetzt da unten wäre die Story so, okay, ja. Also,
ist halt passiert
genau,
so ähnlich.
Genau, weil
ne?
Es halt einfach vorkommt tatsächlich. Ja.
Also das klingt zumindest so, als wäre das etwas Flüchtiges gewesen. Aber es gibt sicher auch Freundschaften, die man da schließt, die ein bisschen tiefer gehen, oder?
Natürlich, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nicht die Liebe meines Lebens gefunden, die habe ich jetzt später gefunden. Ich habe sehr viele Freundschaften geknüpft auf dem Weg. Und was mich wirklich fasziniert hat und gefreut hat, dass es möglich ist, auch sich gegenseitig auf Augenhöhe zu begegnen. Ich meine, man muss, wenn man sich darüber nachdenkt, wie viele Jahrhunderte unsere Welten auseinandergetragen haben. Ja, Sklaverei, Kolonialisierung, dass es jetzt irgendwie dann doch möglich ist, dass die Wunden so weit geheilt sind, auf beiden Seiten auch. Dass jetzt unsere Generation sich doch eigentlich so gut wie auf Augenhöhe begegnen kann und man ehrliche Freundschaften knüpfen kann. Und das war sehr schön. Ich habe sehr viele auch inspirierende Menschen kennengelernt, Startup-Gründer. Ich habe in Ghana, habe ich in Kumasi bei einem Startup gewohnt, in dem Haus tatsächlich bei den Jungs vor Ort. Farmerline Limited heißt das. Und der Gründer wurde jetzt von Forbes zum Beispiel unter die 30 einflussreichsten Jungunternehmer gekürt quasi.
Jetzt haben Sie natürlich die Menschen dort kennengelernt und gesehen. Es gibt da, das müssen wir schon sagen, Armut. Es gibt auch viel Gewalt dort. Einige machen sich auf den Weg und sagen, wir müssen fliehen. Wir müssen aus diesem Kontinent weg. Können Sie die jetzt besser verstehen?
Also ja, es gibt auch Gewalt. Es gibt Armut, aber ich glaube vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, ist, es gibt in vielen Ländern Perspektivlosigkeit. Also dieses Ding, dass ja überall gehungert wird, das ist in dem Sinne nicht wahr. Und die Gewalt, es gibt natürlich Regionen, die sind gewalttätig sehr, dass man von Gewalt flüchten muss. Aber ich glaube, der Hauptansporn für junge Menschen ist die Perspektivlosigkeit, ja, was mein Unterschied ist. Gerade in der Zeit heute, wo man so medial so vollgepumpt wird, einfach Perspektive haben möchte. Man möchte eine Karriere machen, man möchte was erreichen auch immer. Gerade weil man sieht, dass es überall möglich ist, ne? Und das ist eigentlich das Problem, ist die Perspektivlosigkeit vielmehr als das Hungern oder die Gewalt. Und die meisten Menschen trotzdem in Afrika sind Binnengeflüchtete. Also sie bewegen sich innerhalb der Länder und flüchten nicht mehr in die Nachbarländer. Also ich glaube, es sind irgendwie, ich weiß nicht wie viele Millionen. Ein Großteil der Menschen, die flüchten, flüchten innerhalb des Landes. Also vom Land in die Stadt in der Regel.
Verstehe, ja.
Und dann viele in die Nachbarländer und dann die wenigsten kommen dann nach Europa immer noch, ne? Und ja, die Perspektivlosigkeit kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich sehe Leute, die schaffen das auch vor Ort, auch aus armen Verhältnissen. Und das freut einen ungemein, aber dann für andere ist es auch dann schwieriger. Und das sehe ich und ich kann das nachvollziehen, ja. Und das ist schade.
Eine wilde Reise hat er hinter sich, mein Gast heute, der Carlo Drechsel, Surfer aus Leidenschaft, sage ich jetzt einfach mal. 60.000 Kilometer entlang der Westküste Afrikas. Schade, dass die Hörer und Hörerinnen Sie jetzt nicht sehen, weil Sie sehen echt so aus, wie man sich einen Surfer vorstellt. Ja, lange Haare, langer Bart, Käppi, verkehrt rum aufgesetzt, braun gebrannt. Das ist irgendwie so das Klischee.
Das mit dem
Klischee,
braun gebrannt,
ne?
Halt nicht für ein Gerücht eigentlich. Ja, ist das so? Ein bisschen, ja.
Ein bisschen schon. Oder?
Ja, ich hatte früher mal eine Glatze gehabt. Also ich habe ganz lange eine Glatze, ja. Ich habe eine richtige Glatze gehabt auf meinem Führerschein.
Ja, und der Bart, der ist auch so ein bisschen, sagen Sie, Einschüchterung in manchen Ländern, wo man sagt, Rübezahl kommt da.
Ich hatte gerade das so, dass ich immer so ein bisschen abergläubig und jetzt ein gutes Omen, den Bart wachsen zu lassen.
Okay.
Das ist so ein bisschen mein Ding auch. Und das war auch eine Sache auf der Reise. Und dann habe ich gesagt, ich hatte keinen Rasierer, keinen Elektrorasierer dabei. Ich habe einen extremen Bartwuchs. Und ich kann mich nicht jeden Tag da irgendwo nass rasieren, ist nicht mein Ding. So, und dann wächst er halt und dann irgendwann ist er so lang, dass man nichts mehr machen kann. Aber, und das war interessant, und das haben auch viele andere Leute gesagt, ich hatte einen riesengroßen Bart irgendwann auf der Reise und eine riesengroße blonde Mähne und ich hatte ein total kaputtes Auto mit extrem vielen Surfbrettern auf dem Dach. Also es sah wirklich wild aus, ein sehr unübliches Bild, also auch nochmal im Verhältnis vielleicht zu anderen Reisenden, da einfach diese ganzen Surfboards, diese Mähne und ich bin auch irgendwie 1,90 groß fast. Und die Leute haben mich teilweise auf 60 geschätzt. Weißt du, also es hat so mein Bild total verzerrt, ja, weil das so unerwartet, viele Afrikaner haben nicht viel Bartwuchs tatsächlich, ja, also die meisten Männer haben wenig Bart und ein Bart steht da wirklich für ein hohes Alter eigentlich, also so irritierend irgendwie und ich glaube schon, dass oft war das immer so, okay, keine Ahnung, man könnte jetzt probieren, ihn irgendwie vielleicht abzuziehen oder nach einer so Polizist vielleicht ein bisschen nach Geld zu fragen, aber irgendwie der Typ, ich kann ihn überhaupt nicht zuordnen, ich lasse es einfach jetzt lieber, ne, so, ja, fahren Sie weiter, so ungefähr. Also ich glaube, dass er durchaus wie hier und da vielleicht so ein bisschen gutes Karma gebracht hat.
Ja, oder
so.
Jetzt haben Sie gerade von Geld gesprochen, dass man vielleicht dem einen oder anderen was zuschieben muss. Wie ist das mit dem Geld gewesen? Haben Sie vorher genügend angespart, um auf die Reise zu gehen?
Ja, ich habe ein paar Jahre lang studiert, habe als Barmann, Surflehrer, Messebauer und habe halt nur mit so Nebenjobs mich über Wasser gehalten, habe halt schon jahrelang immer jeden Monat so 200 Euro immer zur Seite und so. Und dann hatte ich einen gewissen Betrag irgendwann zusammen, war jetzt nicht die Welt, deswegen auch ein wirklich desolates Auto. Mein spanischer Mechaniker weigerte sich übrigens zu reparieren, weil er meinte, das war so kaputt, das war illegal in Europa. Ja.
Okay.
Also es war richtig alt auch. Genau, dann hatte ich so einigermaßen Geld dabei. Aber ich habe diese Geschichte der Korruption ist auch, ich habe in diesen anderthalb Jahren 50 Euro vielleicht insgesamt abdrücken müssen. Und davon war einiges auch berechtigt. Ich bin natürlich auch einfach mal zu schnell gefahren oder habe mal falsch geparkt. Ne? Also das war dann auch nicht so wie mir das beschrieben wurde, dass ich hier nicht durch Nigeria fahre, dass ich da arm rauskomme. Dass ich da irgendwie 1000 Euro am Tag brauche und so Legenden irgendwie, was dann auch sich alles nicht als wahr herausgestellt hat.
Genau. Und die Tiere, haben Sie die eigentlich auch interessiert oder nur Ihre Welle?
Bis nach Namibia habe ich nie einen Elefanten gesehen oder eine Giraffe. Also einmal quer durch den ganzen Kontinent. Und es ist halt auch nicht so, dass die da überall, ich weiß nicht, wie oft haben Sie schon Wolf in Deutschland gesehen? Ja. Da muss man halt wirklich in so ein Naturreservat gehen und dann findet man da irgendwie einen Wolf. Und so ist es halt in Afrika auch. Man muss dann halt dann gibt es im Norden irgendwo ein Naturschutzgebiet und da kann man dann da reinfahren, Geld zahlen, da kann man die Tiere dann quasi halb frei rumlaufen sehen.
Und im Wasser, was ist Ihnen da begegnet?
Oh, einiges, ne? Wale, Delfine, Seelöwen, Hai auch mal zwischendurch.
Ja. Hai?
Ja. Wir sind in Namibia, ist ein Hai neben mir aus dem Wasser. Ich alleine surfen und da ist tatsächlich echt so ein Hai neben mir aus dem Wasser gesprungen. Und ich hätte noch am Vortag zu einem Kollegen gemeint, weißt du was, irgendwie, ich hätte noch nie so eine Hai-Geschichte in meinem Leben, ist mir noch nie passiert. So, ne? Am nächsten Tag saß ich allein im Wasser und auf einmal sprang ein gut 2 Meter langer Hai. Also er wird auch nicht größer in dieser Geschichte, er ist vom ersten Tag an 2 Meter lang und ich mache noch nicht länger. Es ist ein 2 Meter langer Hai gewesen, der sprang aus dem Wasser raus, also doch auch mit ein bisschen Größe und landete wirklich 2 Meter neben mir im Wasser, dass es noch wirklich auf mich platschte. Also,
und Angst?
Ja, ich war erstmal verblüfft, so ein bisschen Angst und dann habe ich noch kurz überlegt, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass es kein gefährlicher Hai ist in dem Falle, weil der Typ, die meisten Haie sind sogenannte Bronze Whaler, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißen, die sind nicht so aggressiv in der Regel, aber haben auch einen weißen Bauch, genauso wie der weiße Hai und ich sah den Bauch, also es war schon so ein bisschen, und dann waren die Wellen aber auch nicht so toll und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt raus. Und dann bin ich vorsichtig rausgepaddelt und bei der nächsten Welle ab am Strand und dann betet man dann doch mal, ne, als Nichtgläubiger.
Sehr schön. Jetzt fasse ich einfach mal zusammen, was Sie jetzt so machen. Ich meine, Sie haben das Buch geschrieben, Sie bloggen, Sie verkaufen auch natürlich Ihre Fotos. Sie sind ja ein leidenschaftlicher Fotograf auch, wie Sie uns erzählt haben. Wie geht das jetzt weiter? Das ist natürlich so eine Frage, die Sie wahrscheinlich sich selber gar nicht so stellen, aber in Anbetracht dessen, dass Sie bald Papa werden, vielleicht dann doch.
Also man stellt sich die Frage natürlich dann schon immer wieder. Für dieses Jahr zum Beispiel habe ich sehr viel zu tun. Ich mache gerade eine Vortragsreihe. Im September gehe ich nochmal auf Vortragsreihe. Das Buch ist immer noch relativ frisch draußen. Ich habe im Notfall noch ein paar andere Nebenjobs, wo ich immer reinhüpfen kann. Und eigentlich stehen mir viele Türen offen. Also ich spreche viele Sprachen. Ich kann inzwischen einigermaßen schreiben. Ich habe ein Netzwerk weltweit und Ideen und Visionen auch. Da wird schon irgendwas kommen. So. Du wirst nicht alleine im Jahr dastehen und es wird alles schief gehen. So, das kommt nicht.
Alles Gute auch für Sie und Ihr Kind und Ihre Freundin natürlich. Das wird Ihr Leben noch ein bisschen ändern. Das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Ich bin relativ sicher.
In eine tolle Richtung. Und das ist doch das Schöne. Ich wünsche Ihnen alles Glück, was Sie so brauchen. Und
vielen Dank.
Gespannt, wohin der nächste Trip dann irgendwann mal geht. Schönen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.